Für alle, die gerne mal bei einer Erklär mir die Welt Live-Aufnahme vor Publikum dabei wären, haben wir sehr gute Nachrichten. Am Donnerstag, den 4.12.2025, interviewt nämlich der Andreas um 19.30 Uhr die Astronomin und Podcasterin Eva Freistetter im Planetarium in Wien unter dem Sternenhimmel und sie reden darüber, was denn wäre, wenn es die Astronomie nicht gäbe. So eine coole Location mit so einer passenden Gästin. Ich kann es schon kaum erwarten und ich freue mich total, euch dann dort zu treffen. Besorgt euch unbedingt Tickets unter erklärmir.at/planetarium. Zum Schluss möchte ich mich noch bei Cecilia bedanken. Sie hat sich nämlich dazu entschlossen, dass ihr unsere Arbeit so viel wert ist, dass sie uns mit einem kleinen Beitrag finanziell unterstützt. Und das ist für uns so wichtig und einfach leid toll, dass es solche Menschen gibt. Also vielen Dank, Cecilia. Wer uns auch gerne unterstützen möchte, kann das unter erklärmir.at/support machen. Und jetzt ganz viel Spaß bei der Folge.
Meine Lieben, das ist heute eine experimentelle Folge. Es ist ein bisschen so, als würde Erklär mir die Welt jetzt einen kurzen Ausflug in das Genre der Plauder-Podcasts machen. Ich rede in dieser Episode mit Katharina Hentz. Sie war schon viermal im Podcast zu Gast. Die erste Folge haben wir 2020 während der Pandemie online aufgenommen. Mit der Zeit haben wir uns dann auch persönlich sehr gut verstanden. Und heute ist Kathi einer meiner engsten Freundinnen. Diese heutige Folge ist der Auftakt für eine Reihe, die ich mit Kathi aufnehme. Kathi ist Psychotherapeutin und hat ein Buch geschrieben, das ich vorab lesen durfte, von dem ich überzeugt bin, dass jeder und jede von uns ein besseres Leben führen würde, wenn er oder sie es liest. Ich bin befangen, zugegeben, Kathi ist eine Freundin, mir gesagt, aber ich denke das wirklich. In dem Buch geht es ums Validieren, also darum, dass man die Wahrnehmung anderer Menschen einfach mal annimmt und als deren Realität akzeptiert. Wenn mir jemand sagt, ich bin angefressen auf dich, Andreas, dass ich mich dann mal dafür interessiere, was ist jetzt los? Warum bist du angefressen? Was hat dich jetzt wütend gemacht? Warum bist du enttäuscht oder traurig? Was auch immer. Was geht da gerade in dir vor? Auch wenn ich mal vielleicht denke, ich bin angefressen auf dich oder ich finde das unfair. Also zuerst einmal die Realität des anderen Menschen anerkennen, sich dafür interessieren und das ist ein riesen Gamechanger. Ein Gamechanger im Job, in Beziehungen, in der Familie, mit Freunden, mit dem Chef, mit der Chefin, mit Kolleginnen und so weiter. Also bei allen zwischenmenschlichen Beziehungen hilft uns dieses Grundprinzip des Validierens, um besser in Kommunikation, Interaktion und Verbindung zu treten. Genau, und als Auftakt dieser Reihe zum Validieren habe ich Kathi gefragt, ob sie nicht sich mal mit mir zusammensetzt. Auf meiner Couch, in meiner Wohnung in Wien, nicht im Aufnahmestudio, wo der Andreas sitzt, also nicht ich, sondern der Andreas Fischer, der bei uns Video und Audio macht und uns zuschaut, nichts gegen ihn. Aber trotzdem fühlt man sich ein bisschen beobachtet und zu Hause auf der Couch ist es irgendwie persönlicher, privater, intimer. Und ich habe Kathi ausgefragt bei mir auf der Couch über ihr Leben und wie sie so wurde, wie sie ist. Kathi hat zuerst in einer Werbeagentur gearbeitet, dann bei einer NGO. Sie hat Soziologie studiert, dann europäische Ethnologie. Dann wurde sie Psychotherapeutin. Sie hat also wirklich eine umfassende Bildung, was Gespräche mit ihr immer toll und faszinierend macht. Ich glaube also, dass euch auch dieses Gespräch sehr gefallen wird. Ich bin gespannt, wie ihr mich da erlebt, denn natürlich bin ich in meiner Interviewerrolle bei Erklär mir die Welt. Aber dadurch, dass ich quasi ein Gespräch mit einer Freundin auf meiner Couch in meiner Wohnung in Wien aufgenommen habe, dass ich auch in diesem Gespräch selbst viel persönlicher bin, als ihr das sonst in Erklär mir die Welt erlebt. Schreibt mir gerne, wie ihr das gefunden habt. Vielleicht mache ich ja noch mehr Gespräche, so persönlicher über das Leben von Menschen, was ihnen wichtig ist, was sie gelernt haben, wie sie es leben. Finde ich ein Format, das sehr spannend ist und mich persönlich fasziniert. So, und jetzt ab mit dem Deep Dive in das Leben von Katharina Hentz. Kathi, was waren denn so Dinge in deinem Leben, wo du das Gefühl hattest, die haben dich besonders geprägt? Oder zu dem gemacht, was du heute bist?
Ganz sicher die Geburten meiner Kinder. Weil das der Turning Point war, wo ich aufgehört habe, mich selbst als den Nabel der Welt zu betrachten.
Was heißt das?
Vorher habe ich immer gedacht, ich bin das Maß aller Dinge und es dreht sich alles nur um mich. Und es hat mir wahnsinnig gut getan. Wenn man Kinder hat, ist das einfach nicht mehr so. Das war wer anderer viel wichtiger als man selber. Und das war gut für meine Reifung und Entwicklung.
Und war das so ein Instant-Prozess, dass du das mit der Geburt behirnt hast?
Nein, oder überhaupt war das nicht. Schleichend? Das war ganz schleichend und intuitiv und ich habe das erst viele Jahre später so benennen können. Aber jetzt im Rückblick kann ich sagen, das war sehr, sehr wichtig für meine biografische Werdung.
Mhm. Wie warst du vorher dann? Also so
unreifer, viel unsicherer, aber auch auf eine Art habe ich mich viel zu wichtig genommen.
Ich glaub, aber glaubst du mehr als andere Leute? Also warst du durchschnittlich auf dich selber fixiert, wie man das halt ist, wenn man keine Familie hat, um die man sich kümmern muss? Oder war das bei dir besonders ausgeprägt?
Ich glaube, nicht wahnsinnig anders ausgeprägt als bei anderen Menschen in dem Alter. Ich habe ja mit Mitte 20 mein erstes Kind bekommen, aber für mich war das, glaube ich, sehr, sehr wichtig in meiner Entwicklung.
Und glaubst du, kann man das auch mit anderen Dingen erreichen als mit Kindern? Also indem man, weil geht es darum, dass man nicht mehr nur sich jeden Tag selber, also sich zu sehr mit sich selber beschäftigt. Und wenn man, ich denke jetzt zum Beispiel bei mir an meine Arbeit, die auch eine Aufgabe ist, wo ich mit anderen Leuten an Projekten arbeite und ich auch dann ein bisschen wegkomme von meinem, um mich selber kreisen. Oder glaubst du, ist das etwas, sind Kinder schon nochmal ganz andere?
Ich glaube, dass das, auch wenn man keine Kinder hat, eine Frage des Alters ist. Ich glaube, dass man mit Mitte 30 ist man einfach anders als mit Mitte 20. Bei mir hat es das einfach beschleunigt, diesen Prozess. Und ich glaube, es ist, wenn man so sich ein bisschen in Demut übt ab und zu und die Augen aufmacht und sieht, wie es anderen geht auf der Welt und dass man nicht immer nur die einzige Person ist, die vielleicht gerade Liebeskummer hat oder struggelt. Und dass es vielleicht Menschen gibt, denen es Potenzen schlechter geht. Das hilft, glaube ich, auch. So ein bisschen Demut hilft, glaube ich, auch zu verstehen, dass man dem eigenen zwar Bedeutung zumessen soll, aber nicht ausschließliche Bedeutung. Weißt du, was ich meine?
Voll, und ich denke gerade so an dieses Buch, das ich gelesen habe und das mir so geholfen hat, also bei meiner letzten Trennung, weil ich in dem Buch einfach, das Buch heißt Liebeskummer bewältigen in 99 Tagen. Und ich glaube, der Hauptnutzen ist, dass man jeden Tag erinnert wird, dass das, was man gerade durchmacht, auch ganz viele an anderen Menschen, dass denen gerade genauso geht.
Ja.
Und dass man nicht, aber warum hat man so die Neigung, dass man dann, weil mir hilft das auch immer wieder, du erinnerst mich auch immer wieder so an den Kontext, wenn man irgendwie ein Problem hat, dann steigert man sich so rein und wenn man dann aber hört, so eigentlich ist das eh ganz normal und geht ganz vielen so, dann kriegt man ein bisschen eine gesündere Distanz dazu.
Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, wo das so gehighlightet wird, das eigene Empfinden und das eigene Erleben.
Und das von einer Psychotherapeutin zu hören.
Ich bin auch Soziologin.
Mhm.
Und das ist einerseits sehr, sehr gut, weil man sich ernst nehmen darf und soll und damit auch die eigenen Grenzen und Bedürfnisse kommunizieren. Das ist wunderbar.
Das war ganz sicher vor 60, 70, 100 Jahren ganz anders, vor allem für Frauen. Die haben sich das gar nicht fragen dürfen. Oder wenn, dann war die Antwort sehr bescheiden. Wo sind meine Grenzen und wo sind meine Wünsche und Sehnsüchte und was sind meine Potenziale? Also ich glaube, es ist einerseits sehr, sehr gut, aber es kriegt manchmal auch so ein bisschen was Hypertrophes. Es wird dann too much. Und diese 194 Millionen Self-Care Ausmal-Tagebücher, das ist gerade so eine Schwemme in den letzten 20 Jahren am Büchermarkt, wo man, wenn man das alles macht, ist man ja 24-7 nur mit dem eigenen Bauchnabel beschäftigt. Und das halte ich nicht für gesund. Das ist eine Frage der Dosierung, glaube ich.
Ich fühle mich total ertappt.
Bist du, oje, hast du, bist du so ein Ausmal-Tagebuch?
Nein, nicht Ausmal, aber...
Listen-Up-Check.
Nein, auch nicht, aber so oft von mir eingenommen und ich schreibe dann viel auf und ich versuche immer auch viele, ich glaube, weil ich erst sehr spät gelernt habe, irgendwie ein bisschen zu meinen Emotionen einen Zugang zu haben, versuche ich immer sehr viel im Kopf zu lösen, so habe ich das irgendwie mir beigebracht. Und ich hatte das vorgestern, mir ging es nicht gut. Ich war irgendwie traurig, ein bisschen einsam. Und dann habe ich begonnen so, okay, zum Aufschreiben und zu schauen, was ist los, was genau. Und dann habe ich mir gedacht, so nach ein paar Minuten, scheiß auf das alles. Das ist jetzt einfach so und ich schaue jetzt Emilia Perez weiter. Und dann habe ich so beim Film ein bisschen geweint und hat voll gut getan und danach ging es mir dann auch wieder besser. Es hat mich dann, und ist für, wahrscheinlich für viele Leute total basic, aber für mich war das eine kleine Errungenschaft, so muss nicht immer so tief in was reingehen, sondern du kannst das auch einfach mal sein lassen und dann schauen. Ja, quasi wie der Streber, der muss jetzt quasi, dass deine Gefühle nie benennen können oder irgendwie einen Umgang damit, und jetzt musst du das aber ganz exakt bestimmen können. Ja. Und neben der Geburt deiner Kinder, was gab es sonst für Dinge, wo du das Gefühl hattest, du hast da jetzt viel gelernt oder bist gewachsen und zu dem geworden, wer du heute bist?
Das ist 25, 26 Jahre her, da ist eins meiner Kinder operiert worden. Es war eine ziemlich große Herzoperation. Und im Zuge dieser Erfahrung habe ich aufgehört zu rauchen und angefangen, mich erstmals zu bewegen. Ich war wahnsinnig unsportlich bis dahin. Ich habe mir ein Second-Hand-Fahrrad gekauft und bin so ein bisschen durch die Wiese gejoggt. Mein großes Ziel war einmal die Hauptallee auf und rauf und runter laufen können. Das war für mich so, wow. Ich erinnere mich, Jahre vorher war ich mit einem Freund in Triest und da gibt es so einen kleinen Berg, da fährt so eine Mini, so eine Zahnradbahn rauf. Und er hat gesagt, komm, wir gehen da rauf. Und ich habe gesagt, sicher nicht, das ist viel zu steil. Ich bin da mit dieser Zahnradbahn raufgefahren. Weil ich so eine Aversion hatte gegen Bewegung und gegen Sport und gegen Erschöpfung und außer Atem kommen und so. Und mir hat das dann plötzlich irgendwie gefallen, dieses Laufen gehen und machen und so. Ich kürze jetzt ein bisschen ab. Geändert hat das dann alles in meinem ersten Marathon.
Du bist ein Marathon gelaufen?
Ich bin einen Marathon gelaufen. Sehr lang her, aber.
In Wien, oder?
In Wien, ja.
Wow.
Und das war für mich so ein Durchbruch, weil es meine Selbsterzählung so durcheinander gewirbelt und neu verdrahtet hat, weil ich habe mich nicht als sportlicher Mensch gesehen und ich habe mich auch nicht als Mensch begriffen, der über seine Grenzen gehen kann. Und plötzlich war es aber so, ich bin total über meine Grenzen gegangen. Und habe mir gedacht, wow, habe ich ja viel mehr Potenzial oder bin ich ja vielleicht auch, habe ich ganz andere Möglichkeiten, als ich bisher gedacht habe. Und mit dieser Idee, ich mir gedacht, na gut, aber vielleicht kann ich ja sogar studieren. Weil ich habe mit 18 bin ich nicht studieren gegangen, sondern arbeiten, was auch gut war, aber
was hast du gearbeitet?
Ich war Werbetexterin. Guckst du?
Weiß ich ja schon, wir kennen uns.
Weißt du schon, gell?
Ja.
Genau. Und dann habe ich mit 31 das erste Mal immatrikuliert und studiert. Und das war, glaube ich, sehr lebensverändernd für mich, weil ich das erste Mal verstanden habe, wie toll das sein kann.
Also Mitte 20 war der Marathon?
Nein, Mitte 20 habe ich mein erstes Kind bekommen. Der Marathon war so rund um meinen 30. Geburtstag. Und ein Jahr später habe ich dann zu studieren begonnen.
Und dann auch gleich was nicht so easy, bodenständig, praktisch ist, sondern dann gleich Soziologie. Mhm. Warum Soziologie?
Ich habe so geschwankt zwischen Psychologie und Soziologie und Psychologie hatte, ich habe ja gearbeitet auch und die Kinder haben gesagt, du hattest so die blöderen Öffnungszeiten. Soziologie war irgendwie berufsbegleitend cleverer. Ich habe inhaltlich, glaube ich, noch gar nicht so genau gewusst, was das ist, aber es hat mich vom ersten Tag an überzeugt. Ich war gleich total verknallt in dieses Studium.
Was fandest du so gut dran?
Man kriegt so einen ganz spannenden Blick auf die Welt. Man hat lernt, Dinge neu zu vertraten, Zusammenhänge anders zu sehen. Ganz viel, viel erklärt sich plötzlich an scheinbar Unerklärlichen. Man kann menschliches Handeln irgendwie verstehbar machen. Oder ich konnte das plötzlich.
Und in Soziologie, im Gegensatz zur Psychologie, wo es darum geht, wie der einzelne Mensch mit sich selber oder anderen interagiert, geht es in der Soziologie um zu verstehen, wie die ganze Gesellschaft.
Handelns, wenn du so willst, ja? Wie Menschen handeln. Logie, Handlologie. Auf der Mikroebene, auf der Mesoebene, aber auch auf der Makroebene. Wie Gesellschaften handeln, warum, wie Organisationen oder Familien oder Parteien oder Liebesbeziehungen, nach was für Regeln oder interaktionellen Logiken die
funktionieren. Und was hast du da gelernt oder was hat das mit deinem Blick auf die Welt gemacht?
Kurz davor habe ich auch so eine Organisationsentwicklungsausbildung begonnen. Das war überhaupt der Grund, warum ich dann auch mitstudiert habe, weil ich mir gedacht habe, das geht nicht ohne Studium. Und Soziologie und diese Ausbildung haben mir so einen konstruktivistischen Blick auf die Welt erschlossen.
Was heißt das?
Das heißt, dass es immer darauf ankommt, wer wohin schaut, um etwas Bestimmtes zu sehen. Das heißt zum einen, also sagen, Phänomene existieren nicht per se, sondern sie existieren erst dadurch oder sie kriegen erst dadurch Bedeutung, dass jemand hinschaut und dem Phänomen eine Bedeutung gibt. Zum einen und zum zweiten konstruieren wir uns alle die Welt ein Stückchen, weil ich habe keine Ahnung, wie du die Welt siehst. Ich stelle Vermutungen an, die von meinen Konstruktionen ausgehen und erstaunlich oft bilde ich mir ein, dass wir uns da treffen. Aber wenn ein Hund schwarz-weiß sieht und du bunt siehst, dann ist keineswegs gesichert, wie die Welt wirklich ist. Das ist Konstruktivismus, sondern...
Was ja dann auch so passt zu deiner Marathon-Erfahrung, wo du, wenn deine Erzählung von dir ist, dass du sowas nicht gemacht bist, dann machst du es vielleicht nicht.
So ist es. Wir haben in der systemischen Therapie, finde ich, gibt es eine sehr schöne Unterscheidung. Vielleicht habe ich das schon mal erzählt, aber zwischen gelebtem Leben, erlebtem Leben und erzähltem Leben. Das gelebte Leben ist das, was permanent auf unsere Sinne einprasselt. Alle Lichtteilchen, die auf unsere Netzhaut treffen, alle Schallwellen, die auf unseren Gehörgang treffen, alle haptischen Erfahrungen, die wir machen, alle Geschmackserfahrungen, die wir machen, aber auch sozusagen in uns irgendwelche Bewegungen oder Gefühle oder Gedanken. Also sozusagen der Strom des Erlebens die ganze Zeit, dem wir ausgesetzt sind. Das ist das gelebte Leben. Und das erlebte Leben ist was von dem, was wir da mitkriegen, nehmen wir überhaupt wahr. Und befüllen es mit Bedeutung. Weil vielleicht spürst du jetzt eine ganz bestimmte Muskelgruppe, während du hier so sitzt, aber du kriegst das gar nicht wirklich mit. Oder du siehst, dass die Sonnenstrahlen beim Fenster reinkommen und das hat gar keine Bedeutung. Aber dass meine Stimme gerade auf deine Schallorgane trifft, das hat eine Bedeutung und das erlebst du, das kriegst du mit.
Mhm. Und ist auch so, wenn ich jetzt in der Straßenbahn sitze und da sind ganz viele verschiedene Menschen und manche davon nehme ich gar nicht wahr und irgendwie andere Personen, auf die fixiere ich mich dann, weil entweder finde ich die besonders hübsch oder interessant oder ich finde sie, zum Beispiel bei mir ist jetzt in Erinnerung eine Frau heute in der U-Bahn in der Früh, die sehr grantig geschaut hat und ich weiß nicht warum, aber mich dann beschäftigt, die ist so grantig, das mag ich nicht.
Und die dritte Ebene ist das erzählte Leben. Das ist sozusagen was, welchen Sinn machen wir oder stricken wir aus dem, was wir da mitbekommen haben oder miterlebt haben. Und wenn ich mir zum Beispiel über mich selber erzähle, ich bin ein Opfer der Umstände und das Schicksal meint es nicht gut mit mir, und dann werde ich das auch erleben, dann werde ich das auch sehen, was mein Filter ist. Und wenn mir jemand den letzten Platz in der U-Bahn vor der Nase wegschnappt, dann wird das in meine Erzählung einzahlen. Und ich werde das so erleben, als typische Sauerei, klar. Wenn ich mir aber erzähle, ich bin ein Glückskind und das Leben meint es wahnsinnig gut mit mir und brauche eigentlich nur auf die Straße gehen und the next good thing will happen, dann werde ich mir vielleicht, wenn der letzte Platz in der U-Bahn vor mir weggeschnappt wird, denken, es ist eine super Gelegenheit, ich wollte eher ein bisschen mehr Sport machen. Das ist Konstruktivismus. Und durch die Erzählung, wenn wir uns sozusagen, jetzt schließt sich der Kreis zu diesem Marathon und zur Selbsterzählung, wenn wir unsere Selbsterzählung verändern, verändern wir auch die Brille, mit der wir erleben. Wir sehen die Dinge anders, wir nehmen sie anders an, wir ordnen sie anders ein. Wir kriegen ganz andere Dinge mit.
Mhm.
Ich habe früher mit den Studierenden immer gern so eine winzige Übung gemacht. Ich habe zwei von denen auf die Straße geschickt und gesagt, sie sollen einfach 2 Minuten lang beobachten, was sie sehen. Und dann habe ich sie nacheinander in den Seminarraum zurückgeholt und habe sie erzählen lassen, was sie wahrgenommen haben. Und die sind so mit unterschiedlichen Fantasien rausgegangen, was sie sehen sollen.
Was haben die sich vorgestellt, was sie sehen?
Also die eine Person hat zum Beispiel gedacht, sie muss vielleicht mir was erzählen über den Verkehr. Und die andere Person hat vielleicht gedacht, sie muss mir was erzählen über die Passanten. I don't know. Ja, so.
Mhm.
Aber die sind beide nebeneinander gestanden, beide in der Garnisongasse, haben beide in dieselbe Richtung geschaut und haben vollkommen unterschiedliche Dinge erzählt. Das war immer sehr anschaulich für die Studierenden, was Konstruktivismus ist.
Mhm.
Genau.
Und das war so ein großes Learning bei dir aus deinem Soziologiestudium?
Das war ein großes Learning für mich und ein Aha-Erlebnis der Sonderklasse, dass man die Welt auch so betrachten kann, weil so habe ich sie bis dahin nicht gesehen. Ich komme aus einer Familie und ich bin auch sozialisiert worden in einer auch beruflich in der Werbung, da hat sich niemand solche Fragen gestellt. Und das war, die Dinge waren so, wie sie waren, Punkt, aus, Ende.
Mhm.
Es war kein Blickwinkel. Ich fand das toll, dass man die Welt auch so sehen kann.
Das, damit kann ich gerade viel anfangen, weil ich bin auf einem Bahnhof aufgewachsen und dass die Dinge so sind, wie sie sind, das kenne ich auch gut. Aber kurz zu deinem familiären Background, wenn du sagst, du warst zur Werbung, aber deine Family auch schon in dieser Branche, oder?
Nein, aber die waren, die haben sicher keinen konstruktivistischen Blick auf die Welt gehabt, sondern die waren sehr überzeugt davon, so wie sie die Welt sehen, so ist sie.
Und irgendwie, ich glaube, es kann dann jetzt zwei Wege einschlagen. Der eine ist ein sehr bestärkender, denn ich kann mir mit meinem Fokus, mit meinen Gedanken auch die Welt ein bisschen so machen, wie es mir gut tut, oder den Fokus auf die Dinge richten, in mir selbst oder in anderen Menschen oder in meinem Umfeld oder im Größeren. Und andererseits, aber wenn alles relativ ist, ist das auch ein potenziell überfordernder Gedanke. Jetzt muss ich da irgendwie Ordnung schaffen.
Ja, das geht nicht, weil da wird man ja crazy. Wenn alles immer nur vielleicht, maybe, kann sein, das geht nicht. Wir müssen schon die Komplexität reduzieren und manchmal Dinge einfach als Ersetzung begreifen. So, dass wir beide befreundet sind zum Beispiel, das setze ich jetzt einfach voraus und stelle es nicht ununterbrochen in Frage. Aber ich finde, es kann gerade, wenn was problematisch ist oder wenn was sehr steckt, kann das ein sehr hilfreicher Blickwinkel sein. Weil es vielleicht den Horizont weitet und weil man mit einem anderen Blickwinkel vielleicht nochmal eine andere Bewertung vornehmen kann. Und damit vielleicht andere Handlungsoptionen sich auftun. Es klingt jetzt alles wahnsinnig abstrakt, gell? Merke ich, während ich so rede.
Wir haben ja noch Zeit, um tiefer einzudringen.
Ja, also ganz konkret. Es gibt zum Beispiel in der systemischen Therapie so einen Ansatz, mit suchtkranken Personen so eine Art Heldenreise zu konstruieren. Die Heldenreise, das ist ein alter Topos aus der Literaturwissenschaft, Kulturwissenschaft, die funktioniert in allen Kulturen immer gleich. Ja, und zwar die typische Heldengeschichte geht so: Max Meyer oder Gretchen Mustermann, also eine Durchschnittsperson der Sonderklasse, die mit nichts ausgestattet ist, schon gar nicht mit Superkräften, geht durch die Welt und wird plötzlich vor eine kolossale Herausforderung gestellt und muss aufgrund dieser Herausforderung über sich selbst hinauswachsen. So ist die klassische Heldenerzählung. Der kleine David, der plötzlich gegen den Goliath kämpfen muss, zum Beispiel. Oder Spider-Man, der plötzlich gegen, ich weiß nicht, gegen wen der kämpft, aber...
Ich bin dann auch sehr schlecht in so Dingen.
Und diese Konstruktion wird sozusagen, oder diese Brille wird dann versucht, in der Suchttherapie einzuführen, indem man Menschen, die unter einer Suchterkrankung leiden, sagt, das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung deines Lebens. Und du bist nicht mit Zauberkräften ausgestattet und jetzt geht es irgendwie darum, dass du über dich selber hinausragst. Und wenn man das so versteht oder internalisiert und sagt, ja, das ist jetzt wirklich aber eigentlich bin ich eine Heldin, wenn es mir gelingt, diese Sucht zu überwinden, dann habe ich wahrscheinlich eine andere Motivation. Gegen diese Sucht anzukämpfen. Wie wenn mir einfach nur jemand sagt, das ist schlecht für meine Leber oder schlecht für meine Blutwerte, schlecht für meinen Geldbeutel und schlecht für meine sozialen Beziehungen.
Was ist deine Heldenreise?
Das ist jetzt sehr intim und persönlich, aber meine ganz persönliche...
Kannst du auch sagen, nächste Frage gerne.
Ich versuche es so zu formulieren, dass es nicht... dass keine handelnden Personen involviert sind. Ich glaube, meine ganz persönliche Heldenreise ist, dass ich aus einer sehr invalidierenden Familie komme und dass es mir gelungen ist, eine sehr, sehr liebe, nette Frau zu werden.
Kann ich bestätigen.
Vielen Dank.
Voll schön, ja.
Und das war nicht selbstverständlich.
How did that happen?
Ich auch mit ein bisschen Glück. Und weil ich mich zufällig, glaube ich, mit den richtigen Themen auseinandergesetzt habe. Aber ganz sicher auch, und das ist die dritte Antwort auf deine Frage, was hat mich geprägt, die Therapieausbildung, weil es einfach so dazu einlädt, einen validierenden Blick zu entwickeln auf Menschen und auf Geschichten, auf Erzählungen, auf Schicksale.
Wir kommen dann gleich noch tiefer dazu, aber sag mal kurz, was du mit invalidierend oder validierender Blick meinst, damit wir das mal geklärt haben.
Validierend heißt, jemand anderem seine Erfahrungen, seine Erlebnisse, seine Realität für gültig zu erklären und anzuerkennen. Du erlebst es so und das spreche ich dir nicht ab.
Also ich habe Angst und die Reaktion ist nicht... Du musst keine Angst haben.
Vor was denn? Ja?
Sondern, oh, du hast Angst.
Genau. Magst du was darüber erzählen, zum Beispiel? Ja. Oder ich kann es zwar gerade überhaupt nicht verstehen, aber ich merke, für dich ist es so. Das ist sicher nicht leicht.
Du hast dann Soziologie fertig studiert und dann... die Ausbildung zur Therapeutin begonnen oder wie war
noch
die Story?
Noch nicht, da kam noch ein kleiner Lebensabschnitt dazwischen, wo ich eine Zeit lang gearbeitet habe, ich noch mein zweites Studium fertig gemacht.
Was für ein?
Europäische Ethnologie. Aber das war eher so mein Hobby.
Krass.
Gute Wissenschaft, genau.
Und was hast du gearbeitet dann?
Ich habe im arbeitsmarktpolitischen Bereich gearbeitet. So, als interne Beraterin, das war sein Brotjob.
Für eine Behörde oder NGO? Oder was?
Ja, für eine NGO. So eine große arbeitsmarktpolitische Institution war das. Und dann kam so ein Sommer, da habe ich an so einem ganz absurden Selbsterfahrungsseminar teilgenommen. Und dort habe ich dann den Entschluss gefasst, jetzt starte ich ins Probedeutikum. Bis dahin habe ich mir das, glaube ich, gar nicht so getraut.
Probedeutikum ist?
Ist der erste Schritt bis jetzt, noch ein paar Jahre so, das ist gerade im Auslaufen, aber das war lange Zeit die erste Phase der Psychotherapieausbildung. Genau.
Und was war die absurde Selbsterfahrung?
Das hieß Ritual und Systeme stellen und war irgendwo in der Steiermark, in eigentlich einem sehr noblen Seminarhotel, waren sehr viele Therapeuten, Therapeutinnen und ein amerikanisch-afrikanischer Kulturwissenschaftler und Schamane, der an einer amerikanischen Uni unterrichtet hat, aber gebürtig aus Burkina Faso und in Burkina Faso die Initiation zum Schamanen durchlebt hat und sozusagen immer so gependelt ist zwischen den Welten ein bisschen. Und das war so eine Mischung aus Familienaufstellungen und ein bisschen Input von diesem Mann. Und es hat schon ein paar Mal stattgefunden, bevor ich dort das erste Mal war. Aber der Höhepunkt der Woche war immer so ein kollektives Gruppenritual. Und in dem Jahr war es ein ganz absurdes Ritual. Er hat sich auch fast geschämt, wie er das erzählt hat. Dass er gesagt hat, ja, er kann auch nichts dafür, aber das haben ihm die Ahnen erzählt in der Nacht. Das ist so urpeinlich und so. Und er weiß gar nicht, was er sagen soll. Aber er kann es nicht erklären, aber es fühlt sich für ihn total stimmig an. Mhm. Heuer ist das Gruppenritual ein Ritual aus dem Initiationsritus. Also die jungen Männer mussten dort früher, so mit 12 oder 13, eine Initiation durchlaufen, um vollwertig in die erwachsene Gemeinschaft aufgenommen zu werden. Und es ist ganz schön hart, so eine indigene Initiation. Also die ist auch lebensgefährlich, da kannst du auch sterben dabei. Und ein Teil, also es gab so viele Aufgaben, die dir da durchlaufen mussten, und eine Aufgabe war, dass sie eine Nacht im Dschungel verbracht haben oder verbringen mussten, eingegraben in der Erde, um sozusagen rituell diesen Übergang von der leiblichen Mutter zur Mutter Natur zu vollziehen. Also sie gehen raus aus der Obhut der biologischen Mutter und übergeben sich sozusagen der Gesamtheit der Mutter Natur. Ich glaube, das war so die Meta-Idee hinter diesem Ritual. Und es ist sicher nicht lustig, im Dschungel eingegraben, ganz allein als Zwölfjähriger, und da sind ja auch Viecher, also bist du da nicht alleine. Gut, wir waren dort viele und irgendwie ist es denen gelungen, da der Hotelbesitzerin einzureden, dass wir Gräber schaufeln am Bogenschießplatz. Und ich glaube, alle Nachbarn wurden abgeklappert wegen Schaufeln und so. Und dann sind dort, ich weiß nicht, 80 Leute gestanden und haben 40 Gräber ausgehoben. Das war wirklich irre. Also nicht ganz tief, ja, aber so, dass man sich reinlegen
kann. Wenn man das von außen sieht, schaut das irgendwie auch ein bisschen creepy aus.
Es war auch creepy. Irgendwie war es wirklich creepy, Andi. Und uns war auch allen ein wenig mulm. Genau, und es gab dann immer so zwei, du hast das immer zu zweit gemacht, sozusagen. Und dazwischen wurde getrommelt und er hat irgendwie mit Salbei so eine Räucherung vollzogen. Und an die ganz genauen Details kann ich mich gar nicht mehr erinnern, aber es war dann sozusagen, als es dunkel war, hat sich immer eine Person hineingelegt, die andere Person hat sie zugeschaufelt bis zum Kopf. Mit einer Stoppregel natürlich, ja. Also sagen nichts, was bevor man da eine Panikattacke schiebt oder so, weil es war ganz klar not, ja. Wirklich nur im informed consent, das, was man will und das, was man aushaltet. Und das war eine wirklich arge Erfahrung, weil sobald ich da drin gelegen bin, bin ich in die Trance gegangen, im Sinne von, die Zeit hat sich aufgelöst. Ich kann dir nicht sagen, ob ich da eine Minute gelegen bin oder eine Stunde, ich weiß es nicht.
Aber wurde das von Musik begleitet oder was?
Ja, es waren so Trommler und Trommlerinnen, Menschen, die das irgendwie konnten, haben da halt auch so rumgetrommelt. Mhm. Sonst keine Musik. Es war so eine warme Sommernacht. In der Mitte ist ein riesen Lagerfeuer. Und ein paar Vogelstimmen und halt so Menschengesumse, ne? Menschen, die halt so ein bisschen reden miteinander oder so. Also es hat sich die Zeit aufgelöst, war ganz komisch. Das zweite war ganz eine irre Erfahrung. Du spürst deinen Körper nicht mehr, wenn er dir auf dir drauf liegt. Das Einzige, was ich noch gespürt habe, war der Puls in meinem rechten Knöchel gemacht, sonst habe ich nichts mehr gespürt. Das war auch eine komische Erfahrung, weil das kannte ich auch nicht bis dahin. Man kann auch nichts bewegen, also die Erde ist sehr schwer, das habe ich dann auch gelernt. Und das dritte Seltsame, was ich dort erlebt habe, war, dass ich ich kann dir nicht sagen, ob nach 10 Sekunden oder nach 10 Minuten, das weiß ich, weiß es nicht, habe ich haltlos zu schluchzen begonnen. Und ich weiß nicht mal, warum. Also ich war weder traurig noch überwältigt. Ich war einfach, es war wie wenn irgendwas in mir aufsteigt und raus will. Und irgendwann bin ich dann wieder raus und hat mir die Person, mit der ich das gemacht habe, geholfen, die Erde da abzuschütteln. Genau. Das war eine sehr intensive Erfahrung. Ich war bis zum Schluss ein bisschen skeptisch, weil ich mir dachte, was ist denn das? Irgendwie ist es total crazy. I don't know. Aber auf irgendeine Art habe ich dort Klarheit bekommen in der Woche, dass ich gerne dass ich mich jetzt bereit fühle, die Therapieausbildung zu machen.
Also du hast vorher schon überlegt, dann warst du nicht sicher?
Ich habe immer wieder überlegt und habe mir gedacht, ich kann das nicht oder ich kann das noch nicht. Weil ich nicht stabil genug bin, weil ich nicht reif genug bin,
Und da bist du da raus, hast dich abgeputzt und dann war so das Gefühl so, oder hat das dann auch gedauert? Das
hat dann ein paar Tage gedauert, aber so im Laufe dieser Woche ist mir diese Idee einfach immer klarer geworden. Oder diese Idee, dieser Entschluss immer klarer geworden.
Und war so auch schon vorher der Gedanke, das vielleicht mal zu machen?
Ja.
War das ein Gefühl, das ist auch etwas, was mir in meiner Entwicklung hilft, ich möchte mich selber besser kennenlernen? War es ein, ich möchte anderen Leuten helfen, die es irgendwie auch schwer hatten? Oder was war so die Grundmotivation?
Weder noch. Ich habe ja eine systemische Organisationsentwicklungsausbildung gemacht, wo ich so mit Teams gearbeitet habe, aber auch immer ein bisschen gecoacht habe. Und ich habe immer gemerkt, ich komme da ganz schnell an einen Punkt, da komme ich nicht weiter. Weil da was gefragt ist, was ich nicht kann. Weil da Emotionen im Weg stehen. Die kann man mit ein paar sehr cleveren Coaching-Fragen nicht verändern. Und mir war irgendwie schon klar, was jetzt weiterhelfen würde, aber ich konnte das einfach nicht.
Mhm.
Und für mich war es irgendwie auf meinem Weg und auf meinem Lernweg und auf meinem Entwicklungsweg war es für mich eigentlich der schlüssige nächste Schritt, aber ich habe mir den noch nicht zugetraut.
Geil. Und dann hast du relativ rasch mit der Ausbildung begonnen.
Genau, das war, glaube ich, im Juli, dieses wahnwitzige Erfahrung. Oder wahnwitzig. Es war
schräg einfach.
Schräg, genau.
Ja,
ja, und im Oktober habe ich dann begonnen. Der allererste Seminartag war ein Sonntag. Und das war der Tag, an dem der Jörg Haider gestorben ist. Deshalb weiß ich das noch. Das muss im Oktober 2008 gewesen sein.
Das ist lustig, weil genau an diesem Tag habe ich auch, ich weiß genau, wo ich war und wie ich das gelesen habe im Teletext damals, dass der gestorben ist. Und obwohl ich ihn nie mochte, hat mich das sehr getroffen. Arg. Fühle ich mich irgendwie verbunden mit der Kathi von damals, obwohl wir uns nicht kannten.
Genau. Und dann, ja, dann bin ich diesen Weg gegangen und das war ganz wichtig. Es hat mich noch einmal, glaube ich, auf eine gute Art geformt.
Wie?
Ich bin viel demütiger geworden, noch viel demütiger, weil ich mit so vielen Schicksalen und so vielen Geschichten und so vielen Erfahrungen und so vielen Leidenszuständen in Kontakt gekommen bin. Und einfach jetzt so wirklich ganz tief drinnen in mir weiß, wir alle haben es manchmal schwer. Auch die Menschen, die man beneidet vielleicht oder von denen man glaubt, denen geht es immer gut, die haben es sicher auch manchmal schwer. Und oft sieht man es von außen nicht.
Ich habe mal so, mich erinnert das gerade an so einen Ratschlag, den ich vor Jahren irgendwo aufgeschnappt habe, auch für so soziale Events, wo man vielleicht hingeht und das sind dann Menschen, die man bewundert oder die irgendwie alles super souverän oder erfolgreich oder attraktiv oder sportlich oder was auch immer man gerade selber reinprojiziert. Und dieser Ratschlag war so, jeder Mensch besteht aus einer äußeren Hülle, aus einem inneren Kern. Und die äußere Hülle ist das, was dich einschüchtert meistens. Also so oft. Und du triffst vielleicht jemanden, der hat ganz andere Haare, der hat ganz ein anderes Art zu sprechen oder was auch immer. Und das kennst du nicht. Und dann, es war bei mir oft so, aus einer Familie kommend, wo niemand studiert oder Matura hatte, haben mich oft so entweder sehr wohlhabende oder sehr kluge Menschen eingeschüchtert. Aber dann dieser Gedanke, dass da eigentlich drinnen immer genau dasselbe menschliche Kern ist, als ich will geliebt werden, ich will es fein haben, ich habe ein bisschen Angst, mich überfordert die Welt, mich überfordert das Leben und die Existenz. Und da hat man eigentlich mit jedem sehr viel gemeinsam, auch wenn es nicht so wirkt.
Ja.
Ja.
Und wir sind alle vulnerable Wesen. Wir sind alle verletzlich und erschütterbar. Und wir können alle unter bestimmten Umständen über uns selbst hinauswachsen.
Ja. Also du machst dann diese Psychotherapeutinnen-Ausbildung und hast nebenbei dann noch was anderes gearbeitet, oder?
Ja, ich habe damals noch im arbeitsmarktpolitischen Bereich gearbeitet. Ich habe dann eben sukzessive Stunden reduziert. Und ich habe rund um diese Zeit zufällig, weil ich habe parallel dazu schon ein paar Jahre auch nebenbei immer ein bisschen auf der Uni unterrichtet, unter anderem das, was niemand unterrichten wollte, nämlich wissenschaftliches Arbeiten. Das unbeliebteste Fach. Und irgendwie zufällig hat sich das ergeben, dass ich ein Schulbuch geschrieben habe zu der Zeit, weil die vorwissenschaftliche Arbeit stand in den Startlöchern und es hat eigentlich keiner gewusst, was das sein soll und sein wird. Und ich habe dann einfach mal ein Schulbuch dazu geschrieben und habe dann eine Zeit lang Land auf, Land ab ganz viel Lehrerfortbildung gemacht in der Zeit. Ganz viele Lehrerinnen unterrichtet, vorbereitet drauf, auf dieses neue Ding. Wie begleitet man Schülerinnen bei der Konzeptionierung, Erstellung ihrer vorwissenschaftlichen Arbeit?
Das war dann so der Brot.
Na, mein Brot war immer noch in dem arbeitsmarktpolitischen Kontext, aber damit habe ich mir das Geld für die Ausbildung verdient. Mit dem Schulbuch, das ich kriege heuer, immer noch jetzt, nach vielen, vielen Jahren, ich kriege immer noch 2.500-3.000 Euro Tantiemen jedes Jahr. Wow. toll, gell? Genau. Das und diese Nebengeschafteln, das hat mir damals, weil die ist nicht billig, die Ausbildung. Und so habe ich mir das finanziert.
Und weißt du noch, wie das war, wie du dann deine erste Patientin oder Patient oder wie sagt man? Ist das der richtige Begriff, vor dir hattest?
Da könnte man jetzt lange darüber diskutieren, was der Unterschied ist zwischen dem einen und dem anderen. Eigentlich nur das Setting, gell? Je nachdem, wo man ihn behandelt oder wer hinschaut, nennt eine Person Patientin oder Klientin. In meiner Sprache heißen sie Klientinnen. Mein allererster Klient, den hatte ich noch in der Ausbildung, wo ich war, gab es so eine Ambulanz mit einem Videosystem und einem Spiegel, wo die Studierenden in dem Spiegel saßen und im Raum ein Therapeut gearbeitet hat. Und wenn man in der Therapieausbildung heißt, dass in den Status kommt, also nach ungefähr 4 Jahren Ausbildung, darf man dann das erste Mal mit Klientinnen arbeiten, ganz eng getaktet unter Beobachtung, also unter Supervision von Lehrtherapeutinnen. Das heißt, Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision. Dann konnte man dort den ersten Klienten oder die erste Klientin mit dem oder mit der Person arbeiten und hinterm Spiegel saßen die Lehrtherapeuten und haben meinen sozusagen gebackupt. Das war mein allererster Klient, mit dem ich gearbeitet habe.
Weißt du noch, worum es ging?
Das war, glaube ich, recht tricky, weil ich glaube, mich erinnern zu können, dass das eine Person war, die eigentlich ein geschickter Klient war. Das war
ein geschickter Klient.
Geschickter Klient. Jemand, der eigentlich gar nicht freiwillig in Psychotherapie geht, sondern im Zwangskontext mehr oder weniger erscheint. Und ich glaube, das war so, die Person hat eine arbeitsmarktpolitische Maßnahme durchlaufen, irgendeine Reha-Maßnahme. Und ich glaube, dort hat man ihm sehr nahegelegt, Psychotherapie zu machen. Ich glaube nicht, dass der das wirklich auch von sich aus gemacht hätte. Aber ich glaube, er war zwar jemand mit migrantischem Hintergrund, ich glaube, dass er gedacht hat, der muss das machen, damit er seine Ansprüche nicht verliert. Und so motiviert war er auch. Er ist zweimal gekommen, dann war er weg. Ich war entsetzt. Ich dachte, oh Gott, na, das fängt ja gut an. Heute schaue ich da sehr milde drauf und denke mir, naja, das hätte man nicht verhindern können. Ja. Aber ich erinnere mich an meinen allerersten Klienten in meiner eigenen Praxis. Das war ein Mann, der psychotisch war. Und,
psychotisch heißt Wahnvorstellungen?
Genau, oder? Hat Wahnvorstellungen gehabt und war, hatte einen Erwachsenenvertreter.
Mhm.
Damals hieß das noch besachwaltert. Das wusste ich aber nicht, als wir den Termin vereinbart haben. Und ich habe dann in der ersten Stunde sehr schnell erkannt, dass die Person gar nicht therapiefähig ist, weil er in einem Warnsystem gelebt hat. Genau. Mhm. Wir sind dann übereingekommen, dass ich eigentlich die falsche Firma bin, dass er woanders hingehen muss. Das konnte er auch gut nehmen.
Und da braucht es dann zuerst mal medikamentöse Behandlung oder wie bringt man so ein, wie wird so eine Person therapiefähig?
Ja, das wird medikamentös gemacht. Ich glaube, dieser Mann war seit vielen, vielen Jahrzehnten krank. Der hatte auch keinen festen Wohnsitz. Der hat immer wieder in so Betreuungseinrichtungen genächtigt. Ich glaube, er hatte alle Psychiatrien in Wien und Umgebung schon durch, so wie er das erzählt hat. Und ich glaube, er war einfach nicht dazu bewegen, regelmäßige Medikation zu nehmen. Er war auch eben besachwaltert, also war sozusagen nicht, hat kein eigenes Vertretungsrecht gehabt. Es war nicht zurechnungsfähig sozusagen, wenn man so will. Er war sehr, sehr nett, aber nicht therapiefähig, genau.
Kommen wir zurück dazu, was du dir für dich selber aus deiner Ausbildung mitgenommen hast. Du hast jetzt gesagt Demut, also du warst viel mit Leid und Leiden konfrontiert, was irgendwie den Blick darauf schärft, vielleicht zu einer gewissen Dankbarkeit führt, dass man gesund ist oder dass die eigenen Probleme vielleicht ein bisschen in den Kontext gesetzt werden. Und sonst noch was mit dir gemacht?
Ich glaube, ich habe eine ganz bestimmte Form des Zuhörens wirklich kultiviert. Wahrscheinlich höre ich jetzt auch in Alltagsgesprächen nochmal anders zu als früher. Also weniger mit der Idee, ich muss jetzt selber sofort meinen Senf dazu drücken und mehr mit der Idee, ich mache mal einen Raum auf.
War das so etwas, was du von einer Lehrperson mitgenommen hast oder war das etwas, was sich so ergeben hat?
Ich glaube, das ergibt sich automatisch, wenn man diesen Beruf ausübt. Das macht ja was mit dir, wenn du professionell ein etwas Bestimmtes tust. Das macht ja, wirkt ja auch zurück. Es gibt... Ich glaube, es ist vom Clemens Setz, ich bin mir nicht sicher. Es gibt so eine wunderschöne Rede anlässlich der Verleihung irgendeines Preises. Nagel mich jetzt nicht fest, aber ich glaube.
Hatte ich nicht vor.
Wo er erzählt davon, in Japan gibt es ja diese Wrestling-Kultur, sein ganz eigenes Kunstformat. Und in diesem Wrestling-Universum gibt es nur zwei Sorten von Wrestlern, die Guten und die Bösen. Die kriegen so eine bestimmte Identität und das sind ja nur Schaukämpfe, sind ja keine echten Ringkämpfe. Und es ist immer ein Guter gegen einen Bösen, eine Gute gegen eine Böse. Und das ist sozusagen immer dasselbe, immer dasselbe. Das ist, ändert sich nie, diese Choreografie. Und er hat erzählt, es gibt ganz spannende Untersuchungen, was die Menschen machen, wenn sie aufhören mit dem Wrestling, dass viele von denen, die die guten Figuren gespielt haben, nach ihrer Pensionierung irgendwas Wohltätiges machen, sich irgendwo engagieren und viele von denen, die die bösen Figuren gespielt haben, eine kriminelle Handlung begehen. Mhm. Und er sagt, das hat überhaupt nichts mit der Persönlichkeit zu tun, sondern es hat was mit diesem Rollenverhalten zu tun. Dass man auch ein bestimmtes professionelles Rollenverhalten sozusagen übernimmt und in sich integriert.
Mhm.
Und ich glaube, dass auch das therapeutische Rollenverhalten natürlich auch auf die Alltagspersönlichkeit zurückwirkt.
Mhm. Ja. Gibt es da den Spruch, würde mich auch interessieren, was du davon hältst, so such dir gut aus, mit wem du deine Zeit verbringst, weil du wirst so wie die Leute rund um dich.
Nein, nicht so wie die Leute, sondern du wirst so wie die Rolle, in der du agierst.
In diesem Kontext sozial. In diesem sozial. Kontext,
genau. Also und deine Rolle ist ja nichts anderes als eine bestimmte Summe von Erwartungen, denen man gerne entsprechen möchte. Das ist Rollenhandeln.
Also wenn die jetzt zum die strugglen alle total und ich komme in so eine Rolle, ich bin irgendwie stabiler und ich komme in eine Rolle, wo ich quasi denen nur mehr helfe, dann ist irgendwann auch so mein Selbstverständnis, so ich bin der Helfer und das ist so, wer ich bin und in einer anderen Gruppe oder Familie wäre ich mehr anderer.
Ich glaube schon. Und wenn deine Rolle ist, sagen, immer der Anführer zu sein oder immer der Omega zu sein, der Außenseiter oder immer der Provokateur zu sein. Und wenn du das trainierst sozusagen den ganzen Tag, dann wird das auch irgendwann einmal abfärben auf deinen Alltagsrollenverhalten. Ich hoffe nicht allzu sehr. Ich hoffe, dass die Menschen, mit denen ich befreundet bin, mich auch als Privatperson wahrnehmen und nicht glauben, sie sind da jetzt in der falschen Therapiestunde gelandet, das ist schrecklich. Aber natürlich hat das auch zurückgewirkt auf mein Sein.
Ist bei mir auch, schon in der Journalistenrolle genauso. Kann auch sehr nervig sein im Freundeskreis, wenn man immer fragt, so, warum, woher hast du das her, was ist die Quelle? Oder ich habe so die Vermutung, dass ich eine hohe Trefferquote habe. Viele Lehrer in meinem Umfeld, LehrerInnen. Und ich glaube, ich habe eine hohe Trefferquote im Alltag, Menschen zu bestimmen, die Lehrer sind, ohne dass ich es weiß vorher.
Ja, weil du intuitiv spürst, dass du ein bestimmtes Rollenverhalten reproduzieren.
Spannend.
Ja, es war eine interessante Erfahrung, als ich damals diese vielen Lehrer unterrichtet habe, weil die haben das nicht ausgehalten, unterrichtet zu werden. Das war für die unerträglich eigentlich. Die haben sich aufgehört, wie die höchst pubertären, widerständigen, provokanten Teenager.
Ja.
Es war lustig. Nette erwachsene Menschen, man setzt sie in eine Schulklasse und stellt eine andere erwachsene Person vorne hin und die verwandeln sich innerhalb von Minuten in schwätzende und matschkernde Individuen.
Aber es ist total spannend, wenn man jetzt überlegt, was für ein Leben man leben möchte oder welcher Mensch man sein möchte, dann haben wir ganz viele Potenziale und Entwicklungsmöglichkeiten in uns und je nachdem, wo wir ausgespuckt werden oder wo wir selber hingehen, werden andere Teile von uns betont oder stärker und man verändert sich ja auch, man entwickelt sich.
Ich glaube ganz sicher, dass das so ist. Wir sind, und das ist ja auch so eine systemische Grundannahme, wir sind alle kontextuelle Wesen. Und passen uns unserem Kontext an, um möglichst gut darin zu überleben.
Das heißt, wenn man so drauf blickt, wie man sein eigenes Leben prägen möchte oder leben möchte, dann geht es nicht nur darum, so was man sich jetzt selber erarbeitet oder reflektiert oder meditiert, sondern ist so eine schlaue Strategie im Leben, sich auch quasi Kontexte zu setzen, in dem man so sein kann, wie man sein möchte.
Ja. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber würde ich sagen, ja.
Schön. Also Demut, besser zuhören, hast du auch gelernt. Ich stelle mir das immer so vor bei mir. Ich glaube, es geht vielen so, die zum ersten Mal in Psychotherapie gehen. Nach jetzt 5 Jahren oder so ist das bei mir aus, habe ich auch schon gelernt, eine reflektiertere Haltung Therapeutinnen gegenüber zu haben. Aber zuerst war das für mich so, wow, das müssen die schlauesten Menschen und die glücklichsten Menschen sein, weil die wissen das alles, wie man mit sich umgeht und mit anderen und die durchschauen alles. Aber hat es dir auch so, mir hat Therapie sehr dabei geholfen, mich selber wahrzunehmen, mich selber ernst zu nehmen, wenn ich dran denke, so das Validieren, was du vorhin gesprochen hast. Früher hatte ich oft, keine Ahnung, mir hat das Angst gemacht, mir hat das traurig gemacht, mich hat was überanstrengt. Und ich habe mir nie gedacht, oh, das ist jetzt zu viel, oh, du hast jetzt Angst, sondern so drüber, wurscht, egal, weil, ja. Und Therapie hat mir auch geholfen, dass ich mich selber mal ernst nehme und das, was in mir los ist. Und heute kann ich das gar nicht mehr, weil wenn ich mich selber ernst nehme und dann irgendwie 3 Tage Kopfweh habe, dann früher war mir das wurscht und heute, ich schaffe das gar nicht mehr. Hat dir das dann so auch selber geholfen, so in deinem Leben, dass du irgendwie mehr in deine Mitte findest und irgendwie leibender zu dir selbst bist?
Ganz sicher. Weil ich muss ja, mir muss es gut gehen, damit ich gut Therapie machen kann.
Mhm. Echt?
Zumindest in der Situation muss es mir gut gehen. Das heißt nicht, dass ich immer happy sein muss. Ich habe auch manchmal traurigere Phasen oder belastetere Phasen. Aber im Therapieraum muss es mir halbwegs gut gehen, weil sonst kann ich ja nicht in Kontakt sein und gelassen bleiben und achtsam und aufmerksam sein, weil sonst bin ich ja nur mit meinem eigenen Quatsch beschäftigt. Mhm. Das wär wahrscheinlich einer der Fälle, wo Psychotherapie eher schädlich ist als nützlich, wenn die Klientin merkt, dass die Therapeutin irgendwo ist, aber nicht bei ihr.
So, und wenn ihr euch jetzt fragt, so warum haben wir jetzt die Lebensgeschichte von Kathi reflektiert und durchgegangen? Du hast zu mir vor einem Jahr oder so mal gesagt, all die Dinge, die du so gemacht hast und die du gelernt hast in deiner Ausbildung, in deinem Leben, in deinen Beziehungen mit dir selbst und im Therapie-Praxisraum mit den Erfahrungen ganz vieler Paare und Individuen, dass du da so die wichtigste Erkenntnis aus all diesen Dingen, dass man die eigentlich sehr auf den ersten Blick einfach herunterbrechen kann. Also auf einen Schlüssel, der uns alle helfen kann, ein besseres Leben zu führen, besser mit uns selber umzugehen, besser mit Kindern umzugehen, mit unseren Eltern, mit unseren Brüdern und Schwestern, mit PartnerInnen, besserer Onkel zu sein, ein besserer Kollege, ein besserer Chef, eine bessere Chefin, was auch immer. Genau, und das war jetzt quasi das Intro, um darauf einzugehen. Und darum geht es dann in der nächsten Folge. Finde ich ein guter Cliffhanger. Liebe Kathi, danke für deine Zeit.
Sehr gerne.
Und jetzt noch das Outro von mir, Sarah, der Hörerin des Monats. Wenn ich nicht gerade die neueste Folge von Erklär mir die Welt höre, was ich natürlich sehr oft tue, dann streiche ich hoffentlich gerade einen urherzigen Hund oder ich esse Cookies und Mangoeis, weil ich das einfach immer auswähle. Und ich würde euch sehr gerne die 7-Birthday-Special-Folge Nummer 5 empfehlen. Die heißt Reise in das Wien der Nazizeit mit Lucia Heilmann. Ich fand es einfach so spannend, weil ich selbst in Wien wohne und dann teilweise durch dieselben Gassen gehe oder die Orte kenne, die sie erwähnt. Und ich finde es unglaublich interessant, dann wieder ein bisschen durch ihre Augen wahrzunehmen und wie sie in dieser Zeit so war. Und jetzt noch zu den Credits. Mitarbeit Valentina Pfattner und Thomas Belkmann, Audio- und Videoproduktion Sissi Grant, Vermarktung Therese Iliasch und Stefan Lasnik von Missing Link. Danke auch an alle Unternehmen, die im Podcast Werbung schalten. Kleinere Werbebuchungen könnt ihr direkt auf klärme.at/Werbung buchen und ansonsten bitte Therese und Stefan von Missing Link kontaktieren. Danke auch an alle UnterstützerInnen, die den Podcast mit ihren finanziellen Beiträgen mitmöglich machen. Hilf mit bei unserer Mission für mehr Bildung und Aufklärung und unterstütze das Projekt auf erklärmir.at/support. Und ja, bis dahin eine gute Zeit. Eure Sarah.